Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Und ich wünsche Ihnen einen guten Freitagabend. Sexueller Missbrauch von Kindern. Wie schützen wir die Opfer? Wie finden wir die Täter? Das ist heute unser Thema. Gerade wieder aktuell geworden durch den Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach mit offenbar Tausenden von Teilnehmern im Internet. Eigentlich aber sollte das Thema immer aktuell sein, denn es geht hier um zerstörte Kinderseelen und um oft wirklich nicht vorstellbare Gewalttaten, die ständig und überall passieren, in Sportvereinen, in der Kirche und vor allem in der eigenen Familie. Wie kann das sein? Darüber wollen wir jetzt reden. Mit Christine Bergmann von der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Mit Sebastian Fiedler ist der Vorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Professor Dirk Nüsken, Experte für Kinder- und Jugendhilfe an der Evangelischen Hochschule in Bochum. Und Julia von Weiler ist bei mir im Studio vom Verein Innocence in Danger. Frau von Weiler, wir müssen mal mit den Zahlen anfangen, um wirklich zu begreifen, welche Dimension dieses Problem hat. Sie sagen, in jeder Schulklasse sitzen 2 bis 4 betroffene Kinder. Das ist so ein Bild. Oder ist es wirklich die Realität?
Das ist leider wirklich die Realität. Die WHO hat für Deutschland errechnet 1 Million betroffene Kinder pro Jahr. Das sind 2 pro Klasse. Wir haben aus einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, da ging es um Online-Missbrauch, errechnet, 728.000 Erwachsene haben Kontakt, sexuellen Missbrauchskontakt zu Kindern unter 14 Jahren. Wenn ich annehme, dass die nur zu 2 bis 4 Kindern Kontakt haben, jeder, dann komme ich auf 1,4 bis 3,6 Millionen betroffene Kinder. Insofern schwanken wir da so rum. Aber wichtig ist zu wissen, sexueller Missbrauch geschieht jeden Tag mitten unter uns. Es geschieht in jeder Schicht, in jeder religiösen Zugehörigkeit. Es gibt keine Grenzen und da müssen wir besser hinschauen.
Christine Bergmann, vor Ihrer Kommission haben ja Opfer auch von ihren Erlebnissen berichtet und tatsächlich eben Erlebnisse, die stattfinden in allen sozialen Schichten, an allen möglichen Orten, in der Schule, im Sportverein, in der Kirche, aber wirklich vor allem in der Familie, oder?
Ja, die Mehrzahl passiert in der Familie, bei denjenigen, die bei uns zur Anhörung waren und eben im sozialen Umfeld. Da sind wir weit über 50%, wenn man dieses zusammennimmt. Das ist leider so. Und die Zahlen, die Frau von Weiler nennt, die sind so. Und ich glaube, wir müssen uns immer klar machen, das ist die Dimension einer Volkskrankheit. Hä? Da machen wir unheimlich viel, gibt es alles Mögliche. Aber wenn es um das Thema eben sexueller Kindesmissbrauch geht, wie kann man es verhindern? Und wie kann man auch den Betroffenen, und zu uns kommen ja die Betroffenen, die den Missbrauch vor Jahrzehnten erlebt haben und immer noch unter den Folgen leiden, Hilfe brauchen. Wie kann man denen auch zu mehr Anerkennung verhelfen und zu mehr wirklich Unterstützung? Das ist eine Aufgabe, die in der Gesellschaft leisten muss.
Müssen wir drüber reden heute natürlich, wie man diesen Menschen helfen kann. Dirk Nüsken, in Berlin ist gerade ein Judo-Trainer verhaftet worden und ein Jugendwart aus einem Angelverein sitzt auch in der Untersuchungshaft. Neben der Familie sind Vereine, wo man sich auch sehr nahe kommt, was vielleicht auch eine familiäre Atmosphäre, wo die entsteht. Sind das auch so typische Orte?
Ja, überall dort, wo Nähe, die ja im Prinzip ein schönes Merkmal menschlichen Zusammenlebens und auch des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen der Fall ist, überall, wo diese Nähe anzutreffen ist und wo sie gebraucht wird, auch für pädagogische oder sportpädagogische Arbeit, ist damit verbunden natürlich auf der anderen Seite das Ausnutzen dieser Nähe und dieses Vertrauensverhältnisses. Und Täter, die es drauf abgesehen haben, suchen genau solche Nähekonstellationen.
Macht es dann natürlich auch besonders schlimm, diesen Missbrauch. Sebastian Fiedler, Frau Bergmann hat eben gerade gesagt, Kindesmissbrauch hat die Ausmaße einer Volkskrankheit inzwischen erreicht. Die Zahlen waren immer hoch, aber wenn ich die polizeiliche Kriminalstatistik lese, sie nimmt auch noch zu.
Aber das würde suggerieren, dass die Kriminalstatistik misst, was tatsächlich passiert. Das ist ja nicht der Fall. Also diese Texte sagen wir in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Da können Sie im Prinzip keine Rücksicht drauf nehmen, weil es nur abbildet, was wir ins sogenannte Hellfeld ziehen. Mhm. Und das ist abhängig auch von anderen Faktoren. Es gibt keine Auskunft darüber, was in dem Phänomen tatsächlich passiert. Und insoweit sind die Hochrechnungen, die Schätzungen, die wir jetzt gerade gehört haben, einerseits erschreckend, andererseits vermutlich aber eben auch nicht neu. Ich will mal die Gelegenheit Gelegenheit nutzen und das Feld noch ein Stückchen erweitern, weil wir jetzt hier über das riesengroße Feld des sexuellen Missbrauchs sprechen. Ich will es erweitern um die Kindesmisshandlung, die in Teilen Überschneidungen liefert, aber eben auch nicht nur, die pro Jahr durchaus auch tote Kinder erzeugt. Also ich glaube, wir müssen das Themenfeld des Kinderschutzes noch etwas intensiver und breiter beackern als in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, die Kernaussage.
Meine Frage zielt auch in die Richtung, Frau von Weiler, Sie beschäftigen sich ja mit Innocence in Danger, auch mit Internetkriminalität hauptsächlich. Und dazu habe ich zumindest gelesen, ist es so, dass die Taten steigen natürlich, weil das Internet sich mehr ausbreitet und die Betroffenen immer jünger werden und die Taten immer gruseliger.
Wenn Sie über die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen sprechen, dann ist das in der Tat so. Also das, was die Kriminalisten Kinderpornografie nennen, nennen wir Missbrauchsdarstellungen, weil es besser beschreibt, was da passiert. Und es gab jetzt gerade ein großes Stück in der New York Times. In den Vereinigten Staaten wurden im Jahr 2018 45 Millionen Missbrauchsdarstellungen gemeldet. Das war doppelt so viel wie im Jahr 2017. Die Kinder werden immer kleiner, die Taten immer brutaler. Und warum ist es so? Kleine Kinder können sich nicht gut mitteilen. Oder wenn sie sich mitteilen, dann glaubt man ihnen nicht wirklich. Man hält es für totalen Quatsch. Und die Grausamkeit spricht für einen, und das klingt jetzt sehr zynisch, für einen Markt, der das fordert und der das nimmt. Und Sie haben vorhin Bergisch Gladbach angesprochen, 1800 Netzwerkangehörige sozusagen wurden gemeldet. Das ist ehrlicherweise ein kleines Netzwerk, wenn wir über Missbrauchsdarstellungen sprechen. Normalerweise sind die sehr, sehr viel größer.
Noch größer. Ein Markt, haben Sie gesagt. Also da gibt es Interesse an, nennen wir es mal beim Namen, Missbrauchsdarstellung von Säuglingen, schrecklichster Art. Man muss jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber Frau Bergmann fragt sich doch eigentlich sofort, warum ist das eigentlich normal? Gibt es das in jeder Gesellschaft, die ihre Kinder nicht ausreichend schützt? Ist das normal, dass es sowas gibt?
Na, normal kann man das ja mit Sicherheit nicht nennen, dass also Kinder misshandelt oder missbraucht werden. Aber wir haben eben diese ganz starke Tabuisierung dieses Deliktes in der ganzen Vergangenheit. Und im Grunde genommen ist in Deutschland ja erst 2010 in der breiten Öffentlichkeit das Thema sexueller Kindesmissbrauch diskutiert worden. Die Fachöffentlichkeit diskutiert das schon länger, das wissen wir schon. Kein neues Thema, auch die Dimension ist nicht so neu. Aber dass das sozusagen in der Gesellschaft breiter diskutiert wird, das haben wir eigentlich erst seit 2010. Nun sind 10 Jahre vergangen und noch immer müssen wir aber sagen, es ist noch nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen. Also die Tatsache, dass es immer und überall passieren kann, wo Kinder sind, in jedem Sportverein, in jeder Familie, in jeder Schule, in jeder Kirchengemeinde, wird es vielleicht abstrakt wahrgenommen, aber wenn es eben wirklich vor der Türe stattfindet, wird es nicht wahrgenommen oder ist man hilflos, kann nicht reagieren, will nicht reagieren. Es gibt nicht genug Nachdruck eigentlich auch von der Politik. Es ist wirklich ein Thema, das auf die Prioritätenliste gehört. Und wir haben ja lange darum gekämpft, dass wir überhaupt diese Aufarbeitungskommission haben, die eben doch noch sehr viel Licht ins Dunkel bringen kann und dass die eben auch noch mal weitergeht. Also hier ist noch sehr viel zu tun. Das würde ich alles unter dem Thema Kinderschutz unterbringen wollen. Alles, was wir tun in der Prävention, in der Hilfe, in der Sensibilisierung der Gesellschaft, ist ein Beitrag zu Kinderschutz, den wir uns ja doch alle verpflichtet fühlen.
Sollten, Herr Fiedler, jährlich ja, 12.000 Ermittlungs- und Strafverfahren habe ich gelesen. Zu den Zahlen, die Frau von Weiler eben gerade genannt hat, klingt das dann wieder sehr wenig. Und wie viele von diesen Verfahren sind am Ende eigentlich erfolgreich?
Ja, das ist eine Frage, wie Sie jetzt Erfolg definieren. Wenn Erfolg bedeutet, dass wir Täter vor Gericht stellen oder sie in Haft bringen, dann kennzeichnet das natürlich nur einen Bruchteil des tatsächlichen Phänomens. Und Sie müssen eben immer zugrunde legen, dass die Ermittlungen, nehmen wir jetzt mal vielleicht den aktuellen Fall aus Bergisch Gladbach, weil der gerade schon angesprochen worden ist, uns aktuell aufgrund der Digitalisierung vor Herausforderungen stellen, die wir so in der Vergangenheit nicht hatten. Also wir reden hier über Datenbestände, die in der Größenordnung eines Petabytes sich nahezu schon befinden. Das ist eine 1 mit 21 Nullen, wenn ich das richtig überblicke, und macht deutlich, dass wir natürlich hier vor Herausforderungen stehen, bei denen es nicht nur ausnahmslos darum geht, einzelne Täter vor Gericht zu stellen, sondern vornehmlich, und das ist die erste und wichtigste Aufgabe, zu erkennen, ob dann andauernder Missbrauch noch auf dem Material zu erkennen ist, um Kinder aus solchen Situationen noch herauszuholen. Also ich will damit nur deutlich machen, wir stehen vor einem Massenproblem, auch was unsere Ermittlungskapazität Kapazitäten angeht. Und das habe ich vielleicht jetzt noch beschönigend formuliert.
Weil man viele Beamte braucht, um sich dieses Material in Anführungszeichen sehr genau anzusehen. Sowieso eine schreckliche Arbeit, eine schreckliche Vorstellung, aber es muss ja gemacht werden. Und Frau von Weiler, Sie haben, glaube ich, mal so eine Zahl aufgemacht, wie lange das noch dauern wird bei den Kapazitäten, die im Moment da sind.
Naja, also ich glaube, das dauert noch Jahrzehnte. Das Problem ist, dass die Beamten, also das, was mir die Strafverfolger berichten, wenn es um das Phänomen der Missbrauchsdarstellung geht, ist, dass es steigt, die Zahlen steigen, die Fallzahlen steigen. Es gibt so erfolgreiche Schläge und dann stehen sie eben jetzt plötzlich nicht mehr nur noch vor Terabyte, sondern vor noch mehr Datenvolumen. Und das bedeutet, man kann die künstliche Intelligenz nur so weit einsetzen und dann muss man händisch ran. Und das bedeutet in vielen Verfahren im Übrigen auch, dass Zeiträume überschritten werden und dass dann Verfahren eingestellt werden müssen, weil die Strafverfolgung überhaupt nicht hinterherkommt mit der Auswertung der Datenträger. Und das ist natürlich für alle Beteiligten total unbefriedigend. Und es würde einfach Jahrzehnte dauern, das wirklich aufzuarbeiten. Auch so ein kleines Netzwerk, will ich es jetzt mal zynisch nennen, wie Bergisch Gladbach mit 1800 Teilnehmern.
Bergisch Gladbach muss vielleicht nochmal sagen, Kinderpornografie im Internet, Videos, Fotos, die in riesigen Chatgruppen, Sie sagen, so riesig sind die wahrscheinlich im Vergleich gar nicht, aber mit 1800 Teilnehmern verbreitet wurde. 10 Männer sind da inzwischen festgenommen worden aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Also es ist auch keine lokale Organisation mehr, sondern es geht ja übers Internet auch leicht, dass man sich eben gut vernetzt. Da muss man eben diese Bilder, diese Videos angucken und sehen, ob man Täter dort erkennen kann. Damit wir uns diese Zahlen mal vorstellen, Sebastian Fieler, wie viele Beamte haben Sie denn für so etwas und wie viel bräuchte man?
Wir setzen jetzt in diesem einen Fall, falls Sie jetzt diese Zahlen meinen, so um die 200 jetzt jeden Tag ein. In der Spitze waren es, glaube ich, 360 oder so, die wir tagtäglich dort eingesetzt haben. Und ich will jetzt nicht von dem Hauptproblem der Kinder ablenken, sondern will Ihnen so nur mal schildern, was das im Einzelfall bedeutet. Das bedeutet eben auch, dass Kolleginnen und Kollegen da an 6 Tagen in der Woche mehrere Stunden am Tag vor diesem Material sitzen. Und natürlich das letztlich, das ist ja gerade schon angeklungen, bewerten müssen. Und künstliche Intelligenz ist als Stichwort gerade schon genannt worden, nimmt uns eben derzeit nur einen geringen Teil der Arbeit, die da zu leisten ist, ab. Das hat unter anderem damit zu tun, dass nach meiner Wahrnehmung, das bestätigen mir etliche Lehrstühle in Deutschland, dass wir hier Entwicklungsland sind, was hier Forschung und Entwicklung in diesem Segment angeht. Da sind andere Länder viel, viel weiter. Ein Großteil der Software müssen wir aus dem Ausland einkaufen, weil wir dort keine Forschungsgelder irgendwie zur Verfügung stellen. Also das heißt, zwei Komponenten sind es. Auf der einen Seite, wenn wir dort irgendwie diese Verfahren beherrschbar machen wollen, müssen wir eben noch viel besser werden, was die Softwaresysteme und Möglichkeiten angeht. Und auf der anderen Seite müssen wir uns deutlich machen, dass wir einen extrem hohen Prozentsatz des überhaupt vorhandenen Personals in dem Bereich einsetzen. Wir setzen nahezu alle Experten in dem Bereich in Nordrhein-Westfalen jetzt in diesem einen Fall ein, plus zusätzliche andere, die aus den Dienststellen, die sonst organisierte Kriminalität, Bandenkriminalität, Wirtschaftskriminalität oder andere Sachen bekämpfen, ziehen wir dort ab und einen einzigen Fall, wie ja gerade genannt wurde, vielleicht nicht die größte Plattform, die es eben so gibt, aber eine, die schon deutlich macht, dass sie uns weit über unsere personellen Grenzen hinausführt.
Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat ja im Juni reagiert, hat gesagt, die Kreispolizeibehörden sollen Personal in diesem Bereich mindestens verdoppeln. Die Auswertung der Daten soll zentralisiert werden. Es sollen neue Hard- und Software eingesetzt werden. Und er wollte bis zum 1. August Konzepte sehen. Was ist denn da nun umgesetzt?
Ja, umgesetzt ist, dass wir Personal hin und her verschieben. Das macht dieser Fall ja schon deutlich. Die 200 Leute, ja, die jeden Tag hier arbeiten, sind nicht in Alltagsorganisationen eingesetzt, sondern sind temporär. Das heißt, sie sind für den Zeitraum dieses Verfahrens aus ihren sonstigen Tätigkeiten herausgezogen. Aber man muss sich vor Augen führen, dass wir um Dimensionen an dem Personal im Moment vorbeilaufen, was wir eigentlich benötigen würden. Und das ist nur ein Themenbereich, der im Moment uns vor massive Herausforderungen setzt.
Wie kommen solche Fälle überhaupt ans Licht, Christine Bergmann? Also wann vertraut sich vielleicht ein Kind jemandem an? Wie ist dann der Ablauf? Sie haben vorhin im Nebensatz so gesagt, viele hören vielleicht die Hinweise auch gar nicht, sind vielleicht nicht ausreichend geschult oder wissen nicht, was bedeutet. Wie kommt sowas überhaupt ans Licht? Wann hört man das Richtige wieder?
Ja, es kommt eben leider in vielen Fällen überhaupt nicht ans Licht. Und wir haben ja dann in der Aufarbeitungskommission die Geschichten der Menschen, die in der Kindheit durchaus Signale ausgesetzt haben, die so durchaus versucht haben zu sprechen. Und wenn sie gesprochen haben, dann ist es nicht geglaubt worden. Und wenn es sogar geglaubt wurde, dann wurde es aber nicht ernst genommen, musste aushalten so ungefähr. Auch Mütter sind da zum Beispiel mit beteiligt. Also es ist in einer Weise negiert worden, weil immer der Schutz der Institution, und Familie ist auch eine Institution, vor dem Leiden des Kindes stand. Also, und das war natürlich ein enormer Täterschutz in der ganzen Zeit. Und jetzt sind wir ja nun endlich daran, dass wir sehr viel mehr auch in der Prävention machen. Dafür ist die Aufarbeitung natürlich auch notwendig, um mal zu gucken, wie sind die Strukturen und wie verhält sich das Umfeld und wo liegen überall eigentlich das Versagen der Umwelt. Es geht ja nicht nur um das Verhältnis Täter und Kind, sondern wie hat sich die Umwelt verhalten? Warum hat niemand geholfen? Warum ist das eigentlich immer weitergegangen? Lehrer. Das ist, wir sehen das ja jetzt, wenn man Lütsche sich anguckt, wenn dann mal eine Mutter den Hinweis eines Kindes ernst nimmt und dann wirklich sich auf den Weg macht, ja, dann kann das passieren. Und dahin muss man eigentlich kommen und da sind wir eben bei Weitem nicht. Es wird immer noch nicht gerade gerne hingeguckt. Wie gesagt, es ist viel Hilflosigkeit, obwohl man mittlerweile gibt es Hilfetelefone. Also man kann sich, das muss man auch immer wieder sagen, man muss nicht Angst davor haben, wenn man so einen Verdacht hat, mal hinzugucken und sich zu fragen, was muss ich jetzt machen? Also es gibt ein Hilfetelefon, es gibt Beratungseinrichtungen. Uns müssen eben alle Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, das wissen. Wo sind die Hilfestellen? Sie müssen Schutzkonzepte machen. Wo sind die Risikofaktoren? Also diese präventiven Maßnahmen, da ist einiges im Gange, aber nicht genug. Aber die Frage, wie man wirklich dazu kommen kann, dass Kinder eben wirklich eine Ansprechperson finden. Darum geht es ja. Kinder werden irgendwo missbraucht, eine Familie, wo und jetzt kleine Kinder haben keine Worte dafür, die können das gar nicht benennen. Also wie schaffen wir das, da Hilfen zu bieten in der Kita?
Und vielleicht auch eine und so Ansprechperson eine und nicht Ansprechperson. Sehr viele, denen Sie ja im Moment...
Naja, es gibt ja immer die Zahlen, wie viele Personen muss ein Kind angesprochen haben, bevor dann wirklich mal eine erwachsene Person reagiert. Und das darf nicht passieren. Kinder sprechen nicht so schnell, die werden ja auch unter Druck gesetzt. Sie sagen es vielleicht ihre Freunde. Und dann muss die Freundin eben in der Schule eine Ansprechperson finden und wissen, die dann weiterhilft. Denn gerade die familiären Fälle, da sind die Kinder darauf angewiesen, dass die Einrichtung, in denen sie sind, Ansprechpersonen bieten.
Nicht nur die Einrichtung, wenn ich da kurz einhaken darf, sondern wir müssen uns ja insgesamt fragen, an welchen Stellen könnte denn so etwas auffallen? Ja. Und da möchte ich einmal ein Schlaglicht auf die Ärzte werfen und deutlich machen, dass es eine aktuelle Diskussion über die Änderung des Sozialgesetzbuches 8 gibt, wo es Vorschläge von Kinderschutzorganisationen gibt, hier einen interkollegialen Austausch zu ermöglichen. Ich will kurz deutlich machen, worum es da geht und hatte deswegen auch aus guten Gründen vorhin erweitert um das Themenfeld der Kindesmisshandlung. Es sind eben in den Fällen, in denen Erziehungsberechtigte beteiligt sind an entweder Misshandlungen oder auch am sexuellen Missbrauch, kommt es nicht selten, ich würde sogar sagen sehr häufig dazu, dass durchaus Situationen entstehen, in denen die Erziehungsberechtigten mit dem Kind einen Arzt aufsuchen. Damit es nicht auffällt, woher die jeweiligen Verletzungen kommen, kommt es zu einem sogenannten Ärztehopping. Das heißt, sie gehen beim nächsten Mal dann zu einem anderen Arzt. Und die Datenschutzvorschriften erlauben es eben den Ärzten nicht problemlos, sich interkollegial untereinander so auszutauschen, als wenn sie quasi virtuell in einer Gemeinschaftspraxis unterwegs wären. Hier haben wir lange dafür gekämpft, gemeinsam mit RISKIT, einer Organisation, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, dazu anzuarbeiten, in Nordrhein-Westfalen jetzt hier, eine Verbesserung der Rechtslage hinzubekommen. Was wir aber seit vielen, vielen Jahren benötigen, ist, dass der Bundesgesetzgeber sich dieses Thema annimmt. Es gab Vorschläge, das im Bundeskinderschutzgesetz aufzunehmen. Es gibt jetzt den aktuellen Vorschlag, das im SGB 8 mit aufzunehmen. Aber das ist ein so langes Thema und es ermöglicht zumindest, und man muss ja doch sich einig sein, jedes Kind, was man hier dann entsprechend retten und dem man helfen kann, muss es doch wert sein, dass wir hier mal darüber diskutieren, dass das wirklich abwegige und absurde Datenschutzargumente sind, die an der Stelle ins Feld geführt werden. Und wir hoffen jedenfalls, dass die Bundesregierung jetzt hier ein Einsehen hat und zeitnah das Thema jetzt hier anpackt, um zumindest diese Stellschraube zu verbessern.
Frau von Weiler.
Ich möchte das nochmal ergänzen. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns auf der Prävention ausruhen. Und wenn wir das tun, dann legen wir weiterhin alle Verantwortung auf die betroffenen Kinder, sich nämlich so mitzuteilen, dass irgendjemand das auch sofort irgendwie kapiert. Das heißt, ich finde, wir müssen in der Prävention immer noch besser werden, aber wir müssen vor allen Dingen in der Intervention, also in der Hilfestellung besser werden. Und wir haben in den vergangenen 3 Jahren annähernd 10.000 Lehrkräfte fortgebildet und das ist genau das, was die uns sagen. So, jetzt haben sie uns schön Prävention beigebracht und jetzt, wenn jetzt ein Kind kommt und jetzt, was mache ich jetzt? Und da entsteht das Problem, das Christine Bergmann auch schon angesprochen hat. Ich kenne die Eltern von diesem Kind. Ich will mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet dieser nette Vater oder diese nette Mutter oder der nette Nachbar sowas tun könnte. Wir haben ein Problem, uns in unserem Nahfeld, und darum geht's, Täter oder Täterinnen vorzustellen. Das fällt schwer, das tut weh. Und wieso haben wir das nicht früher gemerkt? Wieso? Wir denken alle, wir sind so kleine Superhelden. Im Alltag sind wir das leider nicht.
Und wir wollen natürlich auch keinen falschen Verdacht auf jemanden lenken, ja, genau, was ja auch schreckliche Folgen haben kann.
Genau. Genau.
Ja, das heißt ja aber nicht, dass jeder, der irgendwas komisch vorkommt, denkt man mal jetzt an den Berliner Fall mit dem Judo, mit der Judo-Geschichte oder dieser Anglerverein, wo dann Campingwagen steht auf dem Gelände und über Jahre lang passiert da was und irgendwo wird da keiner aufmerksam. Nach der Diskussion, die wir ja doch in der Gesellschaft haben, da bin ich dann immer fast verzweifelt, weil ich denke, jetzt reden wir doch noch fast 10 Jahre. Jetzt müsste doch eigentlich so langsam was ankommen, damit ich weiß, geht ja gar nicht darum, dass man denen immer wieder auch erklärt, es geht gar nicht darum, dass jetzt alle sofort zur Polizei gehen. Aber sie müssen eigentlich alle wissen, es gibt Stellen, da kann ich mich jetzt beraten lassen und die kümmern sich dann auch weiter drum. Der Schritt muss gegangen werden und Prävention macht sich immer gut, aber nicht umsonst stehe ich auch so für die Aufarbeitung, weil ich sage, nicht ausruhen auf der Prävention, auch hingucken, was ist passiert in den Einrichtungen und was sind die Ursachen und wie sind die Strukturen.
Ich will nur noch einmal deutlich machen, dass an der Stelle, also dass ich hoffe, dass es jetzt kein Widerspruch zu meinem Votum gewesen ist, weil wir ja tatsächlich nun Kinder haben, die sind auch nicht mal 1 Jahr alt. Das heißt, da reden wir jetzt in der Tat nun wirklich nicht über Erzieher oder über Lehrer, die hier eine Interventionsmöglichkeit hätten, sondern wir haben da die Möglichkeit, über die standardmäßigen Untersuchungen, die bei den Kinderärzten stattfinden, an dieser Stelle durchaus eine Interventionsmöglichkeiten sehr frühzeitig zu bekommen.
Sexueller Missbrauch von Kindern ist heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wie schützen wir die Opfer und wie finden wir die Täter? Wir diskutieren mit Sebastian Fiedler, er ist der Vorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, mit Christine Bergmann von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Julia von Weiler ist bei uns Geschäftsführerin von Innocence in Danger. Ein Netzwerk ist das gegen sexuellen Missbrauch. Und Dirk Nüsken, Professor für soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Bochum. Herr Nüsken, Sie befassen sich viel mit den Jugendämtern und das ist jetzt ein wichtiges Thema beim Stichwort Intervention, denn genau die wären ja eigentlich dafür zuständig zu intervenieren, wenn es da einen Verdacht gibt. Wie gut sind die denn aufgestellt bei der Frage der Intervention?
Wenn ich jetzt sage, es kommt drauf an, so mag das als Weiche oder Ausfluchtantwort gewertet werden, aber so ist es tatsächlich. Wir haben in Deutschland die Jugendämter kommunal verfasst, das heißt, wir haben über 600 Jugendämter in Deutschland, allein in Nordrhein-Westfalen etwa 180. Und auch wenn die Aufgaben, insbesondere der Kinderschutz, eine Pflichtaufgabe der Jugendämter sind und wenn es mittlerweile durchaus auch gesetzliche Standardisierung für den Ablauf der entsprechenden Verfahren gegeben hat, so tun die Jugendämter dies doch in eigener Aufgabenwahrnehmung vor Ort. Das heißt, wir finden in den Jugendämtern sehr unterschiedliche Praxen und auch eine sehr unterschiedliche Qualität vor, um das mal ganz deutlich zu sagen. Es gibt Jugendämter, die sind sowohl was das Personal als auch was die Fortbildungskonzepte, als auch was die Fachkonzepte, als auch was die Zugänge beispielsweise von Schulen, von Kitas, so zu den Jugendämtern angeht, richtig gut aufgestellt. Und es gibt andere, die haben hier deutliche Schwächen.
Und je größer, je besser. Ich glaube, Sie haben mal dafür plädiert, kleine Jugendämter eher zusammenzulegen oder zu schließen.
Im Prinzip ja, weil wir einfach die zunehmende Komplexität der Problemlagen in Familien, die zusätzlichen Bearbeitungsstandards, auch die es in den letzten Jahren gegeben hat, ein hohes Maß an guter Struktur und Prozessqualität in Jugendämtern braucht. Und je kleiner die Ämter sind, umso schwieriger ist es, entsprechende Spezialkompetenzen, die es gerade beim Thema sexueller Missbrauch ja braucht, auszubilden. Der sexuelle Missbrauch ist ja nur ein Thema, mit dem die Jugendhilfe, die Jugendämter sich beschäftigen haben. Und da bin ich doch dafür, dass eine gewisse Mindestgröße oder eine Zusammenarbeitspflicht von kleinen Jugendämtern installiert wird, um das zu gewährleisten. Andersrum zeigen die skandalösen Fälle jetzt aus Berlin oder auch in Hamburg, wo ja mehrfach Kinder umgekommen sind, dass auch Großstadtjugendämter, gerade Metropoljugendämter, nicht gefeit sind, trotz entsprechender Fachabteilungen solche Fälle zu erleben, in denen Kinder zu Schaden kommen.
Obwohl sie im Blick der Jugendämter sind, Frau von Weiler, es gibt eine Studie von der Hochschule Koblenz aus dem letzten Jahr, die spricht von institutioneller Kindeswohlgefährdung durch die Arbeit der Jugendämter. Ein Mitarbeiter für 100 Fälle statt für vorgesehene 35 Fälle. Entscheidungen nach Kassenlage, sagen viele Jugendamtsmitarbeiter selber, müssen sie treffen. Also sie können da keine Hilfe in diese Familie schicken, weil einfach kein Geld da ist. Und schlechte Kommunikation zwischen Jugendämtern, Polizei, Familiengericht. Sind das die wichtigsten Dinge oder auch, dass eben schlecht ausgebildete Menschen selbst in den Jugendämtern sitzen und die Probleme nicht erkennen?
Sie haben es fantastisch zusammengefasst. Es ist genau diese Gemengelage, mit der wir es zu tun haben. Ich glaube, diese Studie sagt auch, dass in Deutschland bei den Jugendämtern momentan, wenn ich mich richtig erinnere, 80.000 Arbeitsplätze nicht besetzt sind.
Ja, die Daten sind aber nicht klar in dieser Studie. Okay. Die ist da auch kritisiert worden, aber das ändert nichts an der Grundproblematik.
Genau. Und das Problem, das Sie haben, ist, dass die Jugendämter natürlich auch vor Ort sind, die sind lokal verankert, das macht total viel Sinn. Gleichzeitig kommt oft auch eine komische Dynamik zustande. Sie sind angehalten, schnell und effizient zu helfen. Ich selber habe lange in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und kann total unterschreiben, dass wir mit Jugendämtern zu tun hatten, in denen gesagt wurde, nee, es tut uns leid, wir müssen jetzt wieder eine ambulante Hilfe, stationär können wir uns nicht mehr leisten. Da wird es natürlich wahnsinnig kompliziert. Und unser Appell ist, ich glaube, der Appell aller hier an diesem Tisch oder in dieser Sendung ist, zu sagen, wir müssen für jeden Fall adäquat handeln können. Und das bedeutet natürlich auch, ausreichende Ressourcen und Personal, das gut ausgebildet ist, in den Jugendämtern vor Ort zu haben. Und das bedeutet, wir müssen Standards haben, denen dann jedes Jugendamt auch entsprechen muss. Und das bedeutet, wir müssen es auch finanzieren. Und da fehlt es dann vielleicht hier und da zuweilen doch leider am politischen Willen.
Ja, das ist die Achillesferse der Jugendämter, die zu Recht natürlich vor Ort agieren in den Lebensräumen der Menschen, aber jede Gesetzesänderung, die der Gesetzgeber auf Bundes- oder Landesebene herbeiführen wird, die über Standards dann auch mit entsprechenden Ressourcen versehen werden muss, führt automatisch dazu, dass das Konnexitätsprinzip aufgerufen wird. Das heißt, dass die Kommunen dann auch entsprechende Finanzierung einfordern, ob zu Recht oder Unrecht, sei mal dahingestellt. Aber genau an dieser Stelle mangelt es dem Gesetzgeber dann eben auch an Mut, hier gute fachliche Standards nicht an jeder Stelle, aber an den relevanten Stellen einzuführen.
Weil sie sich in den Kommunen damit keine Freunde machen, sozusagen auf der kommunalpolitischen Ebene.
Ganz genau. Wenn man das gerade angesprochen hat, dass man ein Fallvolumen pro Vollzeitfachkraft in den Jugendämtern von 35 oder 40 Fällen hat, aber wenn man das gesetzlich normieren sollte, würde man eben dazu kommen, dass in zahlreichen Jugendämtern zusätzliche Stellen erforderlich sind und die müssten dann auch finanziert werden.
Was Sie aber auch fordern, sind allgemeinverbindliche Standards, beispielsweise für die Frage, Frau Bergmann, zu welcher Pflegefamilie kann man ein Kind schicken? Sie haben Lüchte vorhin kurz angesprochen. Das ist der Campingplatz, den wir alle in Deutschland quasi kennen, gefühlt, auf dem über 10 Jahre lang mindestens 34 Kinder missbraucht worden sind, zwischen 4 und 13 Jahren, unter anderem von eben einem Pflegevater, eines Mädchens, was auf diesem Platz gelebt hat. Trotz vieler Hinweise hat das Jugendamt immer wieder gesagt, doch, dieser Pflegevater ist dafür geeignet. Kann sowas verhindert werden durch allgemeingültige Standards, die sagen, Pflegefamilien hat das und das und das zu erfüllen, wäre das Kind da nie hingekommen?
Oh, das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Also wenn man von außen drauf guckt, ne, hat man natürlich schon den Eindruck, ich kenne das nur aus dem Fernsehen, die Bilder, ist das jetzt hier eigentlich, unabhängig von dem, was so passiert ist mit Missbrauch, aber ist das jetzt eigentlich hier ein Ort, wo ein Kind jetzt gut aufwachsen kann? Das sah ja alles nicht so sehr vertrauenerweckend aus. Andererseits gab es dann natürlich auch wieder die Geschichte mit der doch sehr jungen Mutter, die da überfordert war und dem da auch zugestimmt hat. Also ich möchte möchte nicht in der Haut, sagte ich mal ganz ehrlich, derer stecken, die darüber dann immer entscheiden müssen. Weil es immer einfach ist, wenn ich jetzt sage, nee, hätte man eigentlich gar nicht machen dürfen. Aber
Frau von Weiler zuckt.
Suspekt.
Ich zucke
fand
doll.
Ich das schon, ja.
Also
bin da milder.
Ja. Ich finde, wenn eine Mutter, egal welchen Alters, zu der Erkenntnis kommt, ich kann mein Kind nicht gut versorgen, dann tut sie für ihr Kind das Größtmögliche mit ganz viel Liebe, weil sie sagt, ich schaffe das nicht. Wenn diese Mutter dann findet, dass ihr Kind auf diesen Campingplatz soll, dann kann das Jugendamt dem folgen, muss es aber nicht.
Genau.
Das Jugendamt hätte natürlich entscheiden können, selbst wenn die Mutter widerspricht, dann das Familiengericht anzurufen und zu sagen, also bei aller Liebe, aber diese Umstände, ein arbeitsloser Typ, der in einem Verschlag auf einem Campingplatz lebt, ist kein guter Lebensraum für ein Kind. Dazu muss man sich dann schon bequemen. Und dann glaube ich, und dafür ist es exemplarisch ein guter Fall, wenn ich dann schon eine so fragwürdige Entscheidung getroffen habe und dann höre, ich höre lauter Hinweise, das ist nicht gut, dann müsste ich ja, wenn Sie so wollen, blank ziehen und Verantwortung für diese fragwürdige Entscheidung nehmen. Darin sind wir alle vielleicht nicht immer so rasend gut, unsere Fehler einzugestehen.
Das heißt, ja, oder ich hätte genau diese Hilfe, wenn sie denn an dem Ort stattfindet, entsprechend fachlich intensiv begleiten müssen durch eine Familienhelferin mal durch unangekündigte Besuche. Ja. Das ist ja alles möglich gewesen und das geben die Möglichkeiten der Jugendhilfe im Prinzip ja auch her. Also solch eine Hilfe wird gerade auf Wunsch der Mutter an solchem Ort nicht risikolos sein, aber diesem Risiko muss ich dann begegnen.
In der Studie, die ich gerade kurz zitiert habe von der Hochschule Koblenz, Herr Nüsken, sagen ja viele der Mitarbeiter, sie geben zu, dass sie Entscheidungen nach Kassenlage treffen. Könnte das so ein Fall gewesen sein, dass man sagt, es ist halt eine Pflegefamilie ist jetzt nicht oder ein Pflegevater ist jetzt nicht optimal, aber wir haben ja keine andere, wir können uns nichts anderes leisten.
Ah, das wäre anmaßend, das aus der Ferne zu beurteilen. Da bin ich vorsichtig, weil die Arbeit der Fachkräfte hat erstmal Respekt verdient, weil sie sich jeden Tag mit genau solchen Fällen auseinandersetzen müssen, oft in schwierigen wirtschaftlichen Situationen der Kommunen und da aus der Ferne ein Urteil zu fällen, das steht mir nicht zu.
Aber Sie gehören ja zu denen, die sagen, wir brauchen allgemeingültige Standards, die auch untersucht werden, ob die eingehalten werden von den Jugendämtern. Hätte so ein Fall, wir wollen ja jetzt gar nicht so in diese Einzelheiten des Falls Lüchte gehen, aber können dann solche Fälle verhindert werden, wenn wir uns ja fragen wollen, wie kann strukturell in Zukunft mehr für Kinder getan werden, für Kinderschutz?
Im Prinzip schon, wobei wir uns alle klar machen müssen, und das gilt für die Jugendhilfe genauso wie für die Kriminalbeamten, dass Risiken zwar minimiert werden können, wenn aber in solchen Fällen Lüchte und Bergisch Gladbach mit hoher krimineller Energie in Anführungszeichen professionellen kriminellen Strukturen gearbeitet wird, dann ist das einfach eine Riesenherausforderung für die beteiligten Systeme, da hineinzukommen und früh rechtzeitig Signale wahrzunehmen. Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen sind keine Ermittlungsbeamten, sondern sind Profis dafür, Beziehungen zu gestalten, Erziehungshilfesituationen zu gestalten und zu befördern. Also ich würde wirklich nochmal unterscheiden, sozusagen diese professionellen Missbrauchsnetzwerke auf der einen Seite, die es zumindest der Jugendhilfe sehr, sehr schwer machen, da heranzukommen, und die Fälle, die eben nicht in professionellen Strukturen, sondern in familiären oder Vereinsumfeld laufen, wo es eher auch Reaktionsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen gibt, die sogenannten schwachen Signale, die aufgegriffen werden müssen.
Ja, also ich stimme zu und stimme auch wiederum nicht zu, denn internationale Studien und auch eine Studie, die jetzt hier in Deutschland von Per Brieken und Susanne Nick publiziert wurde, zeigen, dass gerade organisierter Missbrauch, ritueller Missbrauch häufig in der Familie beginnt. Insofern würde ich zu einem genau anderen Schluss kommen. Ich komme zu dem Schluss, dass wir in der psychosozialen Versorgung bei einer Vermutung eines sexuellen Missbrauchs zwei wichtige Fragen immer stellen müssen. Immer, 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 die gehören zu einer guten Diagnostik. Die eine Frage ist, sind Abbildungen entstanden? Weil das war noch nie so leicht wie heute. Und die zweite Frage ist, sind noch mehr Menschen an einem solchen Missbrauch beteiligt? Auch in Bergisch Gladbach war es so, dass ein Täter ja bereits den Strafverfolgungsbehörden und ich glaube auch dem Jugendamt bekannt war. Und diese Fragen werden eben nicht automatisch gestellt. Und ich komme zu dem Schluss zu sagen, gerade weil wir das jetzt wissen, müssen wir da besser werden in der Intervention. Das heißt, wir müssen die Leute befähigen, diese Fragen zu stellen. Wir müssen natürlich auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, dann mit diesen Fragen umzugehen. Die Frage, die sich mir dann stellt, wenn wir diese Standards haben, wer überprüft die denn? Und woran bemerken wir eine transparente und kritikoffene, so will ich es mal nennen, Jugendhilfearbeit, und was machen wir in Fällen, wo was schiefläuft und wer meldet eigentlich wem was? Natürlich sind diese Fälle immer komplex, und ich selber arbeite seit annähernd 30 Jahren in der Jugendhilfe und sage dann auch, Leute, das ist aber auch der Beruf, den ihr euch ausgesucht habt, und wir wollen alle gut sein in unserem Job, und das bedeutet eben auch, dass wir uns fortbilden und weiterbilden.
Intervention, da sind natürlich auch die Polizeibehörden gefragt. Sebastian Fiedler, Sie sind Vorsitzender im Bund Deutscher Kriminalbeamter. Wir reden jetzt gerade über die Frage, ob die richtigen Fragen gestellt werden, wenn so ein Fall oder ein möglicher Fall uns erreicht. Wie würden Sie sagen, wie gut sind denn die Ermittlungsbehörden da aufgestellt?
Ich würde zuerst mal, wenn Sie mich nach der Prioritätensetzung fragen, hundertprozentig ins gleiche Horn stoßen. Wir haben über die Standards bei der Ausbildung und Qualifikation in Jugendämtern gesprochen. Ich würde deckungsgleich genau dasselbe für die Kriminalpolizei fordern.
Fordern heißt, dass es noch nicht so ist.
Und für die Justiz.
Das ist überhaupt nicht so. Selbst, ja, das hängt häufig hinten dran. Mal entstehen ja die Fälle zuerst bei uns und mal dort. Also in dieser Fall in Bergisch Gladbach und die gerade skizzierte Facette ist ja ein Zeichen dafür, dass ja sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Polizei dort beteiligt gewesen ist im ersten Anlauf, und man hätte einiges, glaube ich, optimaler erledigen müssen, wenn man es professionell einfach nur erledigt hätte. Das ist ein Thema, das tragen wir seit so vielen Jahren vor uns her. Wir haben irgendwie kein einheitliches Berufsbild der Kriminalpolizei in ganz Deutschland. Es gibt keine Einigkeit darüber, was ein Kriminalbeamter überhaupt in einem Mindestmaß können muss. Das Bundeskriminalamt und einzelne Bundesländer, die spezialisierte Studiengänge vorsehen, machen es uns da vor. Wir leben in Nordrhein-Westfalen, noch im Land, wo also 98-99% der Kriminalbeamten Außenwach- und Wechseldienst rekrutiert werden und dann erstmal mit Grundstandards überhaupt der kriminalpolizeilichen Arbeit versehen werden. Und wenn es dann darum geht, mit der Digitalisierung standzuhalten oder solche Phänomene nochmal zu vermitteln, dann sind wir dort mit unseren Ausbildungskapazitäten heillos überfordert, mit den Fortbildungskapazitäten, absolut überfordert. Ich sehe das in der Tat als eines der wirklich äußerst großen Probleme, das wir nur lösen können, wenn wir da etwas innovativer sind, was Qualifikationsmaßnahmen angeht, als in der Vergangenheit.
Lassen Sie uns mal versuchen, zusammenzutragen, was man unabhängig vom Einzelfall tun muss, um strukturell für die Zukunft wirklich etwas zu tun. Denn alle sagen das in allen Sonntagsreden. Die Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Minderjährige muss viel konsequenter angegangen werden. Also, wie kann man es angehen? Herr Fiedler, Sie haben gerade vorhin gesagt, der Datenschutz steht oft im Weg. Ärzte sollten sich untereinander austauschen können. Sie haben auch schon gesagt, dass Sie die Vorratsdatenspeicherung gerne hätten.
Mindestspeicherfristen, sagen wir dazu. Ja, genau.
Ja, um anders ermitteln zu können. Und jetzt haben Sie diesen Studiengang, also spezialisierten Studiengang angesprochen, um einfach eine bessere Ausbildung hinzukommen. Was sind für Sie die wichtigsten Stichpunkte an denen, wo Sie sagen, da muss es weitergehen?
Ich will es nochmal klar sagen. Es geht nicht um einen spezialisierten Studiengang, um sexuellen Missbrauch zu bekämpfen, sondern um Kriminalbeamter zu werden. Ich will aber, bevor ich jetzt auf diese Frage umfassend antworte, deutlich machen, dass wir meines Erachtens ein Thema komplett ausgespart haben noch bisher. Und das ist die Frage von Therapien, Therapiemöglichkeiten, Therapieplätzen, sowohl für die Opfer auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das sollten wir unter der Überschrift der Prävention nicht ganz vergessen und vernachlässigen. Wie sieht es denn mit Therapiemöglichkeiten für Täter aus, um zukünftig Opfer zu verhindern? Da gibt es interessante Projekte der Charité, die versuchen, über fast inkriminierte Dateinamen potenzielle Täter auf Präventionsmöglichkeiten hinzuschubsen und ähnliches mehr. Aber nach meiner Wahrnehmung, wenn ich mit Therapeutinnen und Therapeuten dort spreche, dann schildern die mir ein, wenn ich jetzt Fachkräftemangel sage, ist das ehrlich gesagt eine beschönigende Situation. Ich nehme wahr, dass wir hier an dieser Stelle irgendwie komischerweise relativ wenig darüber diskutieren, wie wir denn dort aufgestellt sind, und zwar in der Reihenfolge. Wie sieht es mit Therapien für die Kinder aus und den Möglichkeiten und Ressourcen, und wie sieht es für Täter aus, um zumindest diejenigen, die man erreichen könnte, denen die Möglichkeit zu geben, nicht mehr zum Täter zu werden.
Die Charité, die auch sagt, wir wollen Pädophilen helfen, neigungsabstinent zu leben, so wird das dann genannt, Dirk Nüsken, und Sie haben im Hintergrund schon gesagt, ja, ist für Sie ein wichtiges Thema, da mehr Plätze zu schaffen?
Absolut, da gibt es bislang an einigen Unikliniken Projekte und Gruppen, und ich würde gar nicht den Täterbegriff verwenden. Die, Menschen, um die es da geht, die erwachsenen Menschen, müssen ja gar nicht Täter geworden sein, sondern müssen Möglichkeiten haben, wo sie diese Neigung in sich entdecken, sich rechtzeitig an jemanden zu wenden, bevor es zu Taten kommt. Die, bei denen es zu Taten gekommen ist, schließt das natürlich nicht aus, aber da brauchen wir flächendeckend Möglichkeiten, Kontaktstellen für Menschen, die solche Neigungen spüren. Die gibt es nun mal.
Frau Bergmann, und Sie haben natürlich Interesse daran, mehr Therapieplätze für Opfer auch.
Ja, aber das hängt ja alles zusammen. Wir haben ja auch schon mal eine Befragung gemacht, eine Internetbefragung, die nicht mehr ganz jungen Therapeutinnen und Therapeuten. Wer hat denn in seiner Ausbildung überhaupt sich mit dem Thema auseinandergesetzt? Ja, wie gehe ich um mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, und haben schon ziemlich erschreckend festgestellt, dass es hier auch bei der Ausbildung schon fehlt, unabhängig jetzt von der Anzahl, ne, von der Menge der Therapeutinnen und Therapeuten, die man zur Verfügung hat, überhaupt. Wie sind die ausgebildet? Wie sieht es da mit der Fortbildung aus? Und wer interessiert sich jetzt auch für dieses Thema? Das ist auch keins, das von jedem gemacht wird. Aber die Ausbildung muss eigentlich bei allen passieren, weil wir ja wissen, gerade auch von den älteren Betroffenen, mit dem Thema kommen die wenigsten in die Therapie. Sie haben irgendein Problem, Schlaflosigkeit, dies oder jenes, Depression. Und im Laufe der Therapie kommt dann das Thema Missbrauch. Und dann muss ja die entsprechende Therapeutin oder der Therapeut damit umgehen können. Da gibt es viel zu wenige, die das können und die dazu auch bereit sind. Die Patienten, die Betroffenen, die warten oft lange auf Therapien. Und hier haben wir natürlich dann nochmal das andere Thema, dass die dann auch nicht mit den von den Kassen bezahlten 10 Sitzungen klarkommen, denn die brauchen das oft über viele Jahre. Also auch hier muss eine ganze Menge mehr passieren, damit die wirklich gut versorgt werden können. Und bei Kindern ist das ja ein ähnliches Thema. Dann ist in der Lage, damit zu arbeiten.
Und selbst wenn sie gut versorgt werden, Julia von Weiler, sind die Folgen eines solchen Missbrauchs im letzten Schutzraum in der Familie, ist sowas überhaupt aufzuarbeiten?
Ja, missbrauchte Kinder können zufriedene und auch glückliche erwachsene Menschen werden. Das ist ein Trauma, ist eine schwere Verletzung, das hinterlässt Narben. Das Leben wird nie wieder so sein, wie es hätte sein können, ohne die sexuelle Gewalt. Aber wenn sie, und deswegen bin ich sehr dankbar für die Frage, wenn wir jetzt, und da müssen wir hinkommen, wir müssen die erwachsenen Betroffenen natürlich begleiten, aber wir müssen, Entschuldigung, wir haben jetzt betroffene Kinder, wo wir ganz viele Möglichkeiten haben, rechtzeitig einzugreifen, rechtzeitig die richtigen Hilfen zu bieten, rechtzeitig zu schauen, was brauchen sie, damit sie sich stabilisieren können. Und da wird es nämlich auch finanziell eine Milchmädchenrechnung. Wenn ich diese Hilfen jetzt nicht gebe, dann wird es später hinten raus viel, viel teurer. Das ist einfach so. Und ich möchte zu dem Täterprojekt nochmal sagen, ich finde, wir brauchen auch da den besseren Blick auf Jugendliche, die vielleicht eine schwierige Entwicklung nehmen, hin in eine Täter- oder Täterinnenkarriere. Über Frauen als Täterinnen haben wir noch gar nicht geredet. Und das ist ein nicht unerheblicher Teil. Das ist das eine. Und das zweite ist, das Charité-Projekt ist ein wichtiges Projekt. Es ist ein Baustein neben vielen, die wir brauchen, weil sie sich ausschließlich an pädophile Täter richten. Über die Hälfte der Missbrauchstäter sind überhaupt nicht pädophil. Das heißt, die fallen schon mal aus dieser Behandlung sowieso weg. Und es gibt sehr viel Täterarbeit in Deutschland, die mit den anderen Tätern arbeiten. Die haben den herrlichen Namen, jetzt halten Sie sich fest, Ersatzhandlungstäter. Das finde ich einen der zynischsten Namen, den man sich ausdenken kann für einen Missbraucher oder eine Missbraucherin. Mit denen müssen wir auch arbeiten. Und wir müssen natürlich in der Prävention besser werden im Sinne der Intervention, wenn wir merken, ein jugendlicher Mensch, ein junger erwachsener Mensch steigt in eine schwierige Verhaltensweise ein. Und da müsste dann eben auch die Jugendhilfe vor Ort wiederum gut sein und besser mit dem umgehen. Also die Frage der Peergewalt, ist das eine Phase, wenn Jugendliche untereinander sich Gewalt antun oder auch sexuelle Gewalt antun? Oder haben wir es hier bereits mit einer sehr, sehr schwierigen und schlechten Entwicklung zu tun?
Mhm. Je früher interveniert werden kann, je früher eine Therapie beginnt, umso besser, größer sind natürlich die Erfolgsaussichten, in ein normales Leben zu kommen. Wobei ich auch immer sagen muss, auch bei den Menschen, die eben erst nach Jahrzehnten sprechen, aufarbeiten, die wollen auch nicht als Opfer angesehen werden. Das ist mir auch immer ein Anliegen. Also das sind auch starke Menschen, mit denen wir das zu tun haben, die es geschafft haben. Also das sind nur die, die zu uns kommen. Die anderen schaffen es wahrscheinlich nicht, in so eine vertrauliche Anhörung zu gehen. Weiß ich nicht so genau, aber auch da gibt es Ressourcen. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema,
das mit der Anerkennung zu tun hat, dass es eben wirklich diese Betroffenen gibt und dass die normale Menschen sind, mit denen man normal umgehen kann, die besondere Hilfen vielleicht in dem einen oder anderen Fall brauchen, weil das eigentlich dazugehört für, ja, wir erleben das immer wieder, also immer, dass das Thema Anerkennung so wichtig ist, sich nicht verstecken müssen, sich nicht mit 50 dann immer noch verstecken müssen und sagen, ich darf darüber gar nicht reden. Ja.
Oder im schlimmsten Fall selbst zu schämen. Um intervenieren zu können, muss man die Taten erstmal entdecken und aufdecken. Da sind wir jetzt wieder bei der Polizei. Sebastian Fiedler, ich will noch mal zu der Frage kommen. Was würden Sie sagen, strukturell, was braucht Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern? Beispielsweise die Plattform Elysium, über die auch sehr viel berichtet worden ist, mit sehr schrecklichen Darstellungen, die weltweit verbreitet wurde. Da ist ja die deutsche Polizei nach einem Hinweis von australischen Strafverfolgern draufgekommen, die diese Plattform, die so eine Plattform übernommen hatten, geführt haben, um sozusagen ja da in diese Strukturen reinzukommen. Was bräuchten wir, um effektiv zu arbeiten? Oder Sie, was bräuchten Sie, um effektiv zu arbeiten?
Ein ganzes Bündel Qualifikation will ich nur nennen, aber nicht nochmal wiederholen. Dann haben wir natürlich Nachbesserungsbedarf in der föderalen Sicherheitsarchitektur. Das ist meines Erachtens ebenfalls ein wichtiger Punkt. Die These, dass alle alles können müssen, die sollte der Vergangenheit angehören. Das gilt sowohl für einzelne Bundesländer, was Spezialexpertise angeht, als auch für einzelne Polizeibehörden, die da tatsächlich noch zuständig sind. Das halte ich nicht für besonders gut. Sie spielen aber, glaube ich, meine ich herauszuhören, auch auf die Frage an, ob wir mit unseren Möglichkeiten, was Eingriffsmaßnahmen und Ähnliches angeht, richtig aufgestellt sind. Da haben wir jetzt erst jüngst die Bundesregierung, wie ich meine, durchaus erfolgreich beraten, dass wir zumindest in den Fällen, und da spreche ich nur über, also nicht über 100 Fälle im Jahr oder so etwas, sondern wenige herausragende Fälle, den Ermittlerinnen und Ermittlern, die im verdeckten Bereich operieren, die Möglichkeit geben müssen, und ich betone, komplett gefälschtes und komplett computergeneriertes Material zur Verfügung zu bekommen, um in solche geschlossenen Foren vorzudringen. Das ist mit dem etwas zynischen Begriff der Keuschheitsprobe belegt. Also das heißt, es gibt eben Plattformen, die versuchen, die Ermittler rauszuhalten und sozusagen zu testen, ob es sich bei jemandem, der Zugang haben möchte, um einen Polizisten handelt. Die verlangen dort dann entsprechendes inkriminiertes Material, möge hochgeladen werden, in dem Wissen, dass eben unter anderem die deutschen Strafverfolger jedenfalls keine rechtliche Möglichkeit haben. Genau. So, und jetzt gibt es nicht nur einen Diskussionsstand, sondern wir sind inzwischen jetzt ein Stückchen weiter im Zuge der Gesetzesänderung. Das hatte zu tun mit der Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings. Das ist ein verwandtes Thema, will ich durchaus sagen. Aber
da geht es darum, dass Pädophile versuchen, eben über das Internet Kontakt aufzunehmen zu
so
Jugendlichen.
Genau. Und im Zuge dieses, ich will das nur kurz zu Ende erläutern, hatte der Bundesrat eine gute und richtige Initiative gestartet und hatte eben darauf gedrungen, dass solche rechtlichen Möglichkeiten geschaffen werden. Wir haben mit den Wissenschaftlern, unter anderem Professor Labudde von der Universität in Mittweida, intensiv uns zusammengesetzt, und die haben jedenfalls uns erläutert, dass es erstens möglich ist, solches komplett künstliches Material, da finden sich keine Opfer, keine real existierenden drauf, zu produzieren, so schlimm sich das im Detail auch anhört. Und für die Täter ist es nicht zu identifizieren. Und auf der anderen Seite gibt es uns in wenigen herausragenden Fällen die Möglichkeit, nach richterlicher Zustimmung dort vorzustoßen in diese Netzwerke.
Ja, Frau von Weiler, also hört sich das für Sie schlimm an oder richtig?
Ich glaube, dass das ein sehr schwieriger Schritt ist und finde gut, dass er gut überlegt sein muss. Ich glaube, er ist absolut dringend notwendig. Ich will Ihnen nur noch eine andere Zahl geben. Der Canadian Center for Child Protection hat vor 2 Jahren an den Start gebracht einen sogenannten Webcrawler, den haben sie Arachnid genannt, nach der Spinne, der ausgestattet wird mit polizeibekannten Missbrauchsdarstellungen, also Foto-DNA und Hashwerten von polizeibekannten Missbrauchsdarstellungen. Und im Moment ist die Lage so, dass die zwischen 7.000 und 10.000 Benachrichtigungen pro Monat versenden. Um Ihnen da auch nochmal eine Idee zu geben, wenn ein Missbrauchbild einmal da draußen ist, im Zeitraum von 10 Jahren, hat mir eine Mutter einer betroffenen jungen Frau erzählt, wurden sie vom FBI 25.000 Mal darüber benachrichtigt, dass auf irgendeinem Computer irgendwo auf der Welt die Missbrauchsdarstellung ihrer Tochter gefunden wurden. Das sind die Dimensionen, über die wir sprechen. Und ich fände, wenn die Strafverfolger damit ausgestattet werden, schließt sich der Kreis sofort wieder, weil dann werden sie mehr Verfahren generieren, es werden diese unendlichen Datenmengen auf sie zurollen und dann müssen sie bitte auch in die Lage versetzt werden, mit diesen Datenmengen umzugehen. Ansonsten kann man es auch gleich sein lassen.
Das stimmt, wobei ich das vielleicht, wenn ich, also zumindest nach meinem Verständnis, dieses Projekt noch mal kurz, Sie mögen mich korrigieren, ergänzen darf um eine wichtige Information. Wenn ich das Projekt richtig verstanden habe, geht es bei diesem Crawler eben darum, diese Bilder eben zu entdecken, aber auch zu entfernen, um aus Sicht der Opfer eben zu verhindern, dass sie weiter in den Umlauf sind. Das ist also sozusagen, finde ich, das Hervorhebenswerte an diesem Projekt. Einerseits bemerkenswert, aber andererseits hoffentlich erfolgreich.
Da sind wir dann wieder bei dem Personal und auch bei Personalkosten. Ist es am Ende, Dirk Nüsken, eine Frage, was uns hier in Deutschland Kindeswohl wert ist?
Das ist es. Das hängt mit Personal zusammen, das hängt mit Qualifikation zusammen, das hängt auch mit der gesellschaftlichen Achtung und Wertschätzung dieser Arbeit zusammen. Wie oft berichten mir Fachkräfte von Jugendämtern, dass sie, obwohl sie jeden Tag in solchen Fällen arbeiten, sie eben keine Wertschätzung erfahren für diese Tätigkeit, die nach wie vor, trotz mancher Anpassungen, die es zuletzt gegeben hat, auch keine aus meiner Sicht angemessen bezahlte Tätigkeit ist. In diese Sozialdienste der Jugendämter gehören die bestausgebildeten Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagogen und auch die bestbezahltesten. Das wäre ein gesellschaftlicher Ausdruck, der diese schwierige, komplexe, anspruchsvolle Tätigkeit auch entsprechend wertschätzt.
Christine Bergmann, empfinden Sie, dass sich dahin etwas bewegt oder würden Sie immer noch sagen, nein, es ist wirklich immer noch ein Tabuthema, es wird immer noch der Weg drumherum gemacht und am Ende Geld in die Hand nehmen will dafür keiner?
Na, wir haben das ja jetzt schon eine ganze Weile hier diskutiert und gesehen in den unterschiedlichen Bereichen, wie gering die Bereitschaft da ist, wirklich richtig Geld in die Hand zu nehmen. Natürlich wird hier und da und dort immer mal ein bisschen was gemacht, auch rechtlich einiges wirklich gut gemacht. Aber ich glaube, da fehlt jetzt wirklich, ja, es fehlt einfach der große Wurf. Ich bin ja auch immer sehr dafür, dass wir endlich die Kinderrechte in die Verfassung nehmen. Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch wichtig. Nicht? Dann hat man auch nochmal einen Zipfel, an dem man nochmal besser ziehen kann. Das ist einfach notwendig, wenn wir Kinder in Zukunft besser schützen wollen. Und dazu gehört eben auch, müssen wir auf das Aufarbeitungsthema kommen, es ist auch bei der Frage, wollen wir es eigentlich wissen oder wollen wir es nicht wissen? Da erleben wir ja immer, wenn es um Aufarbeitung geht. Ne? Wir reden noch ganz gerne über Prävention. Das macht sich eigentlich immer nett, schöne Schutzkonzepte und so weiter, kann man dann irgendwo gut ablegen und manche arbeiten auch gut damit. So, aber wenn es jetzt darum geht, mal wirklich dorthin zu gucken bei den Fällen, muss ja nicht nur die katholische Kirche sein, wir erleben es jetzt im Sport und überall, um nochmal wirklich deutlich zu machen, das ist ja auch eine Form der Sensibilisierung der Gesellschaft, zu sagen, ja, was passiert in diesen netten Familien, in diesen netten Sportvereinen und der Trainer, der war nett, die sind immer alle nett, ja, die können die Kinder manipulieren, die können auch das Umfeld manipulieren und deswegen ist das so notwendig, eben da auch in die Aufarbeitung viel zu stecken und dieses auch ernst zu nehmen und auch die Institution auch dazu ein Stück zu drücken, drücken, dass sie sich wirklich zumindest damit auseinandersetzen, ne? Sonst bleibt das immer bei diesen... Ja. Netten, ja.
Lassen Sie uns das so ruhig auf den Punkt bringen, woran der Gesamtzusammenhang meines Erachtens ja auch liegt. Die Kinder selbst können keine Lobby organisieren, zumindest nicht in einem Ausmaß, wie es erforderlich wäre. Vergleichen Sie das mal in den letzten Tagen mit den paar tausend Traktoren, die in Berlin unterwegs gewesen sind und eine Lobby organisieren. Vergleichen Sie das einmal mit denjenigen, die Schusswaffen vertreiben und wie sie in der Lobby organisiert sind und auf die Bundesregierung einwirken können. Wir müssen, glaube ich, eben erreichen, dass gesellschaftliche Organisationen, die möglicherweise zunächst einmal im Vordergrund andere Interessen vertreten, so wie wir das beispielsweise auch sind, für sich selbst begreifen, dass sie eben das als ein wesentliches Themenfeld mitbegreifen müssen und müssen wirklich konzentriert auf die Bundesregierung einwirken, um hier tatsächlich ein Gesamtkonzept einmal vorlegen zu können. Ich kann jedenfalls für unser Verband sagen, wir stehen sofort bereit und würden das weiter auch mit unterstützen.
Ja, die Kinder also brauchen eine Lobby von Erwachsenen, weil sie sich selber darum nicht kümmern können.
Aber wir erfüllen damit eigentlich auch nur die Kinderrechte. Das ist keine Nettigkeit von Erwachsenen mit, dass sie sich um das Thema kümmern. Kinder haben ein Recht aufzuwachsen ohne Gewalt.
Wenn es
Und ich möchte es einmal ganz konkret machen. Also zum Beispiel, wenn wir in den Sport schauen, dann kann ich mir als Innenministerium, egal ob des Bundes oder des Landes, sehr gut überlegen, fördere ich Sportvereine, die keine Schutz- und Interventionskonzepte haben oder nicht. Darüber kann ich natürlich auch einen Hebel ansetzen. Und ich würde mir, wenn Sie mich fragen, was ich mir noch wünschen würde, ich würde mir eine Taskforce wünschen, die sich ganz schnell so einen Fall wie Lüchte anschaut oder so ganz schnell einen Fall wie jetzt Bergisch Gladbach oder Staufen anschaut. Und zwar nicht immer nur aus dem Bundesland, sondern auch nochmal übergeordnet, um aus dem Hier und Jetzt zu lernen und zu sehen, wo man besser werden muss, um den Kinderschutz besser zu etablieren.
Denn die Ideen und Konzepte dazu gibt es ja, und es geht einfach darum, die Schwächsten in unserer Gesellschaft effektiv zu schützen. An Geld sollte es am Ende nicht mangeln. Sexueller Missbrauch von Kindern. Wie schützen wir die Opfer und wie finden wir die Täter? Das war unser Thema heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutiert haben Julia von Weiler von Innocence in Danger, Christine Bergmann von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dirk Nüsken, Professor für Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Bochum, und Sebastian Fiedler, Vorsitzender ist er im Bund Deutscher Kriminalbeamter. Vielen Dank an Sie alle.